Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Letzte Reihe, vorletzte. Hi, alles klar? Sehr schön. Schön auch, dass du eingeschaltet hast über dein Handy, vielleicht auch nachträglich. Herzlich willkommen. In besonderer Weise, also Dennis und Grace, Leute, die eingeschaltet haben, das ist natürlich mein Highlight heute auf alle Fälle, trotz Gottesdienst und dieser ganzen wunderbaren Leute, die da sind. Das ist echt super cool, dass ihr ein Mädchen bekommen habt, und ich segne euch wirklich, das ist echt mega cool, echt schön. Findet ihr doch auch, oder? Ihr findet das auch so. Sehr schön. Ja, der Phantomtitel meiner Predigt heute. mir ist echt überhaupt nichts eingefallen, so was mein Predigttitel ist, und dann dachte ich irgendwann, ich gehe jetzt bei Church Schools rein, wo man das eintragen muss, und trage einfach was ein, und dann stand da schon Titel Identity. Und dann war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich dachte, zum einen, obwohl ich Englischlehrer bin, denke ich, wenn ich eine deutsche Predigt für deutsche Leute halte, dann normalerweise mache ich dann einen deutschen Titel. Von daher dachte ich, Identity klingt irgendwie, das ist wieder so neudeutsch, will ich eigentlich nicht. Aber dann dachte ich, ja, meine Predigt hat schon damit zu tun, es passt auch irgendwie. Und dann dachte ich, ich lasse es einfach so. Und jetzt steht da der Titel, und die Marion Tomedi Marion. Die kam zu mir heute Morgen und meinte, was ich da für einen coolen Predigttitel habe. Von daher denke ich, ist es alles richtig so, oder? Ich dachte nämlich auch, wenn ich jetzt da hinschreibe, Bibelarbeit über 2. Korinther 5 heißt sowieso, das ist dann nicht YouTube-wirksam, von daher ist es wahrscheinlich auch besser. Ich denke, es ist besser so. Aber ja, es geht um unsere Identität in Christus, von daher ist eigentlich alles richtig, und wir lassen das jetzt so, okay? Gut, lass uns kurz zusammen beten. Seid ihr dabei? Top. Jesus, ich danke dir, ich kann dir wirklich in alle Ewigkeit nur Danke sagen für das, was du am Kreuz für mich getan hast und für uns alle. Wir haben sonst echt keine Grundlage, und wir erkennen einfach an, dass du Gott bist. Es gibt sonst auch niemanden, der unsere Rettung wäre, aber du bist unsere Rettung. Wir ehren dich für alles Gute, was du für uns getan hast, für auch alles, was du heute tust. Danke, Amen. So, dann lass uns einsteigen bei unserer Bibelarbeit zu 2. Korinther 5, Vers sowieso, ich glaube 16. Schlag mal 2. Korinther Kapitel 5 auf. Du hast doch deine Bibel dabei als guter Christ, oder? Nein? Keine Bibel dabei. Einige. Das ist nicht schön. So, 2. Korinther 5, Vers 16 und 17. Da steht Folgendes. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gut, gerade Vers 17 ist, denke ich, bekannter, den werden wahrscheinlich einige schon mal in einigen Predigten gehört haben, oder? Die alten Christen, die mittelalten Christen haben das schon ein paar Mal gehört. Und ich wiederhole es nochmal von Anfang an. Ein zweites Mal, das kann nicht schaden. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, tatsächlich ist mein Schwerpunkt sogar eher auf Vers 16, aber der ist etwas weniger griffig. Aber ich denke, im Laufe der Predigt wird es klar werden, was es gehen soll. Aber grundsätzlich, du würdest unterschreiben, wenn wir in Christus sind, eine neue Schöpfung. Ja, sehr gut. Wenn du jetzt eingeschaltet hast und du hast nur Interesse, was wird hier geredet, aber hast eigentlich keine Ahnung von Christsein, vielleicht ganz kurz. Ich meine, du hast jetzt ein Verständnis dafür, dass Christen glauben, dass es einen Gott gibt, dass die an die Bibel glauben grundsätzlich und dass die sonntags in die Kirche gehen. Aber was jetzt so lebendiges Christsein, wie wir das verstehen und andere Religionen unterscheidet, ist Folgendes. Grundsätzlich der Grundgedanke bei den meisten Religionen ist ja schon, es gibt da einen Gott und der hat einen Anspruch an uns, und wir müssen durch unsere Werke, durch unsere Anstrengungen uns ihm wohlgefällig machen. Das ist im Grunde der Kern von Religionen, und es gibt auch eine christliche Variante davon, würde ich auch sagen, wo du halt sagst, du musst jetzt in die Kirche gehen, die 10 Gebote halten und möglichst guter Christ sein, und dann passt alles. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt schon, dass es einen Gott gibt und dass er heilig ist, dass er ein Gott ist, der wie ein liebevoller Vater ist für seine Kinder, dass er einfach eine unbeschreibliche Liebe für uns hat, aber auch, dass er heilig ist. Gott ist so heilig und er hat so einen Anspruch, wir können an ihm unsere Sünde nicht vorbeischmuggeln. Wenn du mal vor Gott erscheinen wirst, wirst du nicht sagen können, boah, schwamm drüber, Gott, da musst du doch drüber hinwegsehen, ich bin ja nicht so schlimm gewesen wie andere. Diese Argumentation wird leider nicht ziehen. Gott hat einen höheren Anspruch an uns und insgesamt, er will reine Gefäße, er will was Sauberes haben, aber wir sind nicht sauber in dieser Weise, wie wir sauber sein sollten. Und wir, das lehrt die Bibel halt auch, sind nicht in der Lage, uns selber zu retten durch unsere Anstrengung. Im Grunde, was uns errettet, ist das, was Jesus Christus am Kreuz für uns erkauft hat. Das ist so der Kern der Bibel, was die Bibel tatsächlich sagt. Und ja, was jetzt hier steht, wir sind eine neue Schöpfung, das ist auch, was die Bibel sagt. Jesus redet in Johannesevangelium mit so einem religiösen Leiter, das wird da überliefert. Und er sagt zu ihm, es kann niemand, also wenn du ins Reich Gottes kommen willst, musst du von Neuem geboren werden, steht da. Und diese Aussage taucht auch später im Neuen Testament verschiedentlich auf, dass wir von Neuem geboren werden müssen, dass wir eine neue Schöpfung werden müssen. Die Bibel lehrt nämlich, dass wir durch unsere Sünde in gewisser Weise, wir leben zwar und laufen auf zwei Beinen rum, aber in gewisser Weise sind wir für Gott tot und wir müssen lebendig werden. Das sagt die Bibel. Das jetzt in aller Kürze. Aber wie gesagt, da steht's und fällt's mit, es stimmt. Ja, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat, ist wirklich das A und das O. Und daran entscheidet sich, wie deine Zeit und deine Ewigkeit aussieht. Okay, ja, diese Rhetorik von der neuen Schöpfung, das taucht nicht nur da im Johannesevangelium auf, sondern auch an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Im Epheserbrief beispielsweise, da redet Paulus darüber, was wir alles in Jesus halt bekommen haben und er betet, dass uns doch die Augen geöffnet werden, dass wir all das erkennen, was wir durch das, was Jesus getan hat, haben. Und da steht dann auch, dass wir durch die Sünde tot waren, aber mit ihm auferweckt worden sind, mit ihm lebendig gemacht worden sind, mit ihm versetzt worden sind in himmlische Regionen und so weiter. Das steht da beispielsweise. Petrus redet auch davon. Er redet im ersten Petrusbrief steht, wir sind wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen dem Wort Gottes. Also dieser Gedanke von, wir sind neue Schöpfung, das taucht im Neuen Testament an verschiedenen Stellen auf. Okay? Das ist so, sage ich mal, Punkt Null. Aber im Grunde, im Eigentlichen geht es mir eher um diese erste Aussage, dass wir doch niemand nach dem Fleisch kennen sollen, sondern nach dem Geist. Und da geht es jetzt darum, Jesus nicht mehr nach dem Fleisch zu kennen, sondern nach dem Geist, andere Leute und uns selber. Das sind so ein bisschen jetzt die drei Punkte in Anführungsstrichen. Darum geht's. Okay? Auch das jetzt wieder, Fleisch und Geist, das sind jetzt so christliche Vokabeln. Ein paar christliche Vokabeln muss man halt schon kennen. Und jetzt das Wort Fleisch ist ein bisschen, ja, ist halt sehr spezielles Bibelwort, was jetzt Leute, die mit der Bibel nichts zu tun haben, wo die nichts mit anfangen können. Aber was heißt das? Wird verschiedentlich gebraucht in der Bibel. Ganz banal heißt Fleisch in ein paar Anwendungszusammenhängen im Alten Testament auch einfach Menschen, sage ich jetzt mal, halt Leute, die Fleisch und Blut haben. Manchmal heißt es halt alles, Fleisch werde ruhig vor dem Herrn oder so, also im Grunde alle Menschen so als Überbegriff. Manchmal heißt es tatsächlich der Körper, aber, und ich denke, das wissen ja zumindest so ein Gefühl, werden ja die meisten, die das Neue Testament schon mal gelesen haben, Fleisch heißt halt meistens die unerlöste alte Natur ohne Gott. Im Grunde ist das ja das, was das Wort Fleisch so im Kern bedeutet, oder kann man so zusammenfassen, grob passt das. Ja, so, jetzt steht hier. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Okay, das wurde jetzt im ersten Jahrhundert geschrieben und da war es halt so, als Paulus das geschrieben hat, was weiß ich, 60 nach Christus oder so, da gab es noch Leute, die Jesus tatsächlich kennengelernt hatten, leiblich. Also die haben Jesus auf der Erde rumlaufen sehen. Das Vorrecht haben wir jetzt alle nicht. Das kann ja keiner von uns sagen. Aber da gab es halt noch Leute, die haben Jesus tatsächlich noch erlebt. Es gab Leute, die haben mit dem zusammen zum Abend gegessen. Okay? Das gab es halt noch. Und er meinte aber, wenn du Jesus auf einer gewissen Ebene kennengelernt hast, das ist irrelevant. Du brauchst den geistlichen Blick auf das, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. So, bleiben wir bei diesem ersten Punkt, wie wir Jesus betrachten sollten. Und da gibt es jetzt auch unterschiedliche Wege, wie du Jesus betrachten könntest. Manche sehen halt in Jesus eine Märchenfigur. In Deutschland denke ich wahrscheinlich viele, dass sie sich über den Namen Jesus lustig machen können. Manche denken, er hat nie existiert. Ein paar denken, ja, den gab es schon, aber der war ein guter Lehrer. Ein paar denken, ja, den gibt es bei uns auch, aber der ist ein Prophet. Und ein paar sagen halt, wie wir, er ist der Sohn Gottes. Würde das jemand unterschreiben? Gut, ich auch. Ja, dazu zwei Bibelstellen. Matthäus 16, Ich lese gerade mal ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere aber für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann wird er von Jesus massiv gelobt für diese wunderbare Offenbarung. Aber Jesus hat hier seinen Jünger tatsächlich gefragt: Wer sagen die Leute, dass ich bin? Und dann fragte er direkt: Und wer sagt ihr, dass ich bin? Und das ist jetzt offensichtlich, wenn Jesus ihn diese Frage stellt, dann heißt das, dass es auch eine wichtige Frage ist. Und es ist eine entscheidende Frage. Wer du denkst, dass Jesus ist, ist eine mega entscheidende Frage. So, Petrus hat jetzt hier eine super Offenbarung vom Herrn gehabt und ist dafür gelobt worden. Er hat halt in seinem Geist erkannt, das hier ist nicht einfach nur ein Mensch auf zwei Beinen mit zwei Armen, sondern das ist tatsächlich der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus jetzt auch als Antwort: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also diese Erkenntnis, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war oder ist, sondern der Sohn des lebendigen Gottes, das ist jetzt keine fleischliche Offenbarung, die kannst du nicht mit deinem Verstand halt irgendwie bekommen, sondern Gott muss es dir offenbaren. Wenn du das für dich erkannt hast, dann ist es nicht, weil du mega smart bist. Du bist mega smart, wenn du es erkannt hast, extrem smart, aber es hat Gott dir gezeigt. Gott hat es dir geoffenbart und er hat es auch Petrus geoffenbart. So, jetzt steht jetzt hier auch, die anderen Leute haben ihn halt anders beurteilt. Die haben ein paar Mal gesehen, okay, es passieren ungewöhnliche Zeichen. Da, wo Jesus halt auftritt, da passieren Sachen, die ungewöhnlich sind, außergewöhnlich, kraftvoll und so weiter. Und ein paar dachten halt, ja, das muss Johannes der Täufer sein, der wiedergekommen ist. Ein paar dachten, das ist Elia aus dem Alten Testament, der sollte ja auch wiederkommen nach dem Alten Testament gemäß. Oder Jeremia oder einer der anderen Propheten, die haben ihn für einen Propheten gehalten. Die haben schon gemerkt, okay, da ist was anderes, was Besonderes und dachten, er ist irgendwie vom Prophet. Aber wie gesagt, um die Offenbarung zu haben, er ist der Sohn Gottes, dafür brauchst du Offenbarung. So, nicht alle haben Jesus so positiv betrachtet. Ein paar haben gesagt, er ist vom Teufel, ein paar haben ihn letztlich auch umbringen lassen oder umgebracht. Und dann eine besondere Sache ist noch, finde ich, glaube ich, Matthäus 13, aber der Unglaube der Leute in Nazareth. Aber ich finde es gerade nicht. Doch, es ist doch in Matthäus 13. Matthäus 13, ab Vers 50. Und es geschah, als Jesus, Vers 53, Matthäus 13. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen: Woher hat denn dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat denn dieser das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder, um ihres Unglaubens willen. Ja, das ist jetzt ein Negativbeispiel offensichtlich. Immer wenn es jetzt um das Spektrum von Glauben geht, von Mega-Unglauben zu Kleinglauben zu starken Glauben und so, sind die Leute in Nazareth halt das absolute Negativbeispiel, weil die haben nicht nur nichts Positives empfangen, die haben sogar das Wirken von Jesus quasi unterbunden durch ihren Unglauben. Es war so, dass Jesus da an einer anderen Stelle steht, da er konnte dort nicht viele Wunder tun, außer dass er ein paar Leuten mit Kopfweh vielleicht gedient hat oder so. Also ein paar, die ein bisschen krank waren, die konnte er heilen. Aber die haben tatsächlich durch ihren Unglauben produziert, dass Jesus nichts tun konnte. Also sie hatten mega Unglauben. Und jetzt, wenn man sich das hier anschaut, die haben ja schon am Anfang, die haben ja gesagt, wo hat denn diese Wunderkräfte? Also die haben schon mitbekommen, im Umfeld von Jesus passieren Wunder. Aber das hat nicht zur richtigen Erkenntnis bei denen geführt. Die haben jetzt nicht erkannt, der ist der Sohn Gottes, sondern was ging dann bei denen los? Die dachten, ey, den kennen wir doch, das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Mit dem haben wir schon zu Abend gegessen, da haben wir schon gesehen, da hat er den Dachstuhl gebaut, da hat er einen Tisch gebaut oder so. Das ist so, Jesus, wie soll denn, also, der kann doch jetzt nichts Großes sein, wer soll denn das sein? Und dann haben sie Anstoß an ihm genommen und dann, wie gesagt, konnte Jesus da nichts groß tun. Er meint halt, ein Prophet gilt eigentlich nirgendwo, es gilt überall was, außer in seinem eigenen Vaterland. Vaterhaus, Vaterland. Nee, Vaterland steht doch da und in seinem Haus. Ja. Gut. Ja, wir haben eben gesagt, oder in 2. Korinther 5, da steht halt, wenn wir Jesus, selbst wenn wir Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Petrus hat Jesus ja auch fleischlich in Anführungsstrichen kennengelernt. Er ist ja auch mit ihm rumgezogen. Die haben auch zusammen sind die Fischen gegangen und die haben auch Fische zusammen gegessen. Jesus hat auch Fische gegessen. Er hat jetzt nicht nur vom Wort Gottes sich ernährt, hat er in gewisser Weise ja schon, aber er hat auch mal einen Fisch gegessen. Die haben auch zusammen Brot gegessen. Er hat auch mitbekommen, dass Jesus auf Toilette musste. Okay, also Petrus hat Jesus auch fleischlich kennengelernt, aber er hatte auch eine geistliche Offenbarung, boah, das ist der Sohn Gottes. Die Leute in Nazareth aber waren nicht in der Lage dazu. Die waren halt einfach so auf diesem, ich weiß nicht, wie das Wort familiarity, being familiar with someone, wie heißt denn das auf Deutsch? Ja, genau, okay. Die waren so jetzt auf einer gewissen Weise vertraut mit Jesus. Ja, den kennen wir ja, das ist der und der. Das kann doch kein Prophet sein, das kann schon gar nicht der Sohn Gottes sein. Die sind von dieser Schiene, den kenne ich, mit dem bin ich vertraut und so weiter, da sind die nicht von weggekommen, okay? Und das war halt an der Stelle ein massives Hindernis für das geistliche Beurteilen von Jesus. Okay? Können wir das so festhalten? So, das wäre der erste Punkt. Ist so viel von Zeit und Ewigkeit für dich entscheidet sich daran, wie du Jesus beurteilst. Du musst ihn offensichtlich, um Rettung zu erfahren, musst du ihn ja als Retter und als Sohn Gottes und als den, der am Kreuz für dich gestorben hat, anerkennen. Das würden doch alle unterschreiben. Und auch danach entscheidet sich so viel daran, was du für ein Bild von Jesus hast. Wenn du Jesus nicht mit der genügenden Ehrfurcht begegnest, wenn du ihn mehr so als glorifizierten Kumpeltyp halt siehst, der ja froh sein kann, dass du in Gottesdienst überhaupt kommst, dass du dich rausbequemt hast aus dem Bett und hier im Gottesdienst erscheint, da kann Gott ja mega dankbar für sein, oder? Wenn du ihn halt auf dieser Weise nur so als Kumpel betrachtest, wirst du halt auch nicht mega viel empfangen. So eine gewisse Ehrfurcht und eine gewisse richtige Beziehung zu Jesus ist definitiv notwendig, um als Christ von Jesus was zu empfangen. Würden das einige unterschreiben? Ein paar nicken mich freundlich an und sehen das auch so. Cool. Es ist genauso. Ja, ich meine, die Welt hat sich nicht selber geschaffen und es gibt einen lebendigen Gott. Und die Bibel beschreibt uns, dass Jesus jetzt nicht einfach so ein softer Typ mit langen Haaren ist, wie das die religiösen Bilder zeigen. Die Bibel redet davon, er sitzt zur Rechten Gottes und wenn er mal wiederkommt, werden es alle sehen. Es wird wie der Blitz sein, der am Himmel erscheint. Es werden alle ersehen, wie Jesus ist, wenn er offenbart wird, wenn er wiederkommt. Und auch alle von uns werden vor dem Richterstuhl erscheinen. Da wird Jesus drauf sitzen. Und das wird ein sehr entscheidender Moment sein für uns alle. Okay, aber da wirst du Jesus sehen, du wirst die Nägelmale sehen an seinen Händen und Füßen, du wirst sehen, was er für dich getan hat und du wirst ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Und das ist halt anders, als es teilweise von den religiösen Bildern dargestellt wird. Das können die, denke ich, auch nicht abbilden. Aber Jesus ist der lebendige Gott. Er hält das ganze Universum zusammen durch das Wort seiner Kraft. Jesus ist in einer anderen Weise herrlich, als wir uns das wirklich so vorstellen können. Er ist Gott, okay? Also das ist Punkt 1, wirklich Jesus gemäß dem Geist zu kennen, nicht dem Fleisch, ist super zentral. Ja. So, dann sollten wir andere auch nicht nach dem Fleisch nur beurteilen, sondern gemäß dem Geist, das wäre schon super. Es ist einfach so. Jetzt auf einer gewissen Ebene, ich meine, wenn wir jetzt schauen, die Leute in Nazareth konnten von Jesus nichts empfangen, weil sie gedacht haben, das ist doch der Bruder von dem und dem und der Sohn von dem und dem und konnten nichts empfangen. Wenn man jetzt nur beispielhaft, aber jetzt du kommst jetzt hier in die Gemeinde, es gibt Pastoren, es gibt Bernd und Iris als Pastoren und da sagt die Schrift ja dazu, dass Pastoren, Evangelisten und so weiter, ist, dass Dienstgaben von Gott sind. Ja, Gott gibt die als Dienstgaben und du empfängst was von denen. Es ist halt nur, wenn du jetzt da siehst, ja, den kenne ich aber schon seit 20 Jahren, das ist der Bernd, ich weiß, was der für Macken hat und so weiter, ich weiß, wo er anders tickt als ich und wo er komisch ist und so, dann wird das halt den Bereich, wo du was von ihnen empfangen kannst, wird den sehr einschränken, muss ich dir auch sagen an der Stelle. Dann wirst du wenig empfangen, wenn du halt nur denkst, boah, den kenne ich, der spielt ständig mit Lego oder so. Weißt du, wenn du nur auf diesen fleischlichen, das wäre halt so diese fleischliche Betrachtungsweise, wenn du nur so guckst, wirst du halt nicht viel empfangen. Das ist einfach so. Da würde es dann schon helfen, einmal zu beurteilen, also wenn ich jetzt Bernd und Iris mal rausgreife, und das kann ich ja machen, weil sie ja auch sehr exponiert auf der Bühne stehen. Ich würde die jetzt mal als Beispiel rausnehmen, niemand, der in der Reihe sitzt. Also jetzt beim Bernd beispielsweise sehe ich, er ist halt sehr konsequent in dem, was er macht. Was er macht, macht er 100%. dann irgendwann als erwachsener Mann hat er angefangen mit Lego und ist da all in gegangen. Aber so ist er doch in seinem geistlichen Leben immer gewesen. Das muss ich echt sagen. Er ist sehr konsequent. Bei der Iris stelle ich fest, da ist eine starke Liebe zum Wort Gottes da. Die entwickelt sich weiter und so. Da ist eine Tiefe da und eine Liebe zu Jesus. Und das ist super. Wenn du einfach in der Lage bist, darauf zu schauen, ist schon mal gut. Aber dann brauchst du auch noch die Ebene, wo du sagen musst, okay, die sind tatsächlich jetzt von Gott hier hingestellt. Ich bin halt einfach nicht der Pastor in der Gemeinde. Und halt einfach zu sagen, okay, das sind die Pastoren und ich empfange halt. Dann kann halt auch was fließen und sonst wird halt nicht viel fließen. Wenn man halt immer nur kritisch und immer so halt irgendwie in eine Gemeinde reingeht, dann wird man halt auch relativ verschlossen sein. Ist einfach ein Fakt. Und ich kenne halt einfach genug Leute, die relativ kritisch an die Sache rangehen und halt irgendwie in jeder Gemeinde zu sagen haben, was da halt nicht so läuft und was vielleicht jetzt wieder mal nicht lief oder was gesagt wurde, was nicht so ganz stimmt. Wenn du nur so schaust, wirst du wenig empfangen können. Ja. Aber hör mal, alle Leute solltest du geistlich beurteilen können und auch geistlich einordnen können. Das steckt schon auch was drin. Jetzt auch auf natürlichen Ebene, ich meine, ich arbeite als Lehrer, das ist jetzt ein kleiner Detour, aber ich meine, da bekomme ich halt mit junge Leute von Klasse 5 bis Klasse 13, das ganze Spektrum, die kommen dann halt nach der Grundschule bei uns an, sind halt noch so klein und so lieb und so niedlich am Anfang und wollen wissen, mit welcher Farbe sie was unterstreichen sollen. Am Anfang versuchen sie noch dich zu duzen, weil das sie in der Grundschule auch so gemacht haben, da sind sie noch so lieb und süß. Dann irgendwann, Klasse 6 kommen alle Klassen irgendwann die Vorpubertät, wo du merkst irgendwann, naja, sie kommen die Vorpubertät, das müsstest du jetzt irgendwie miterleben, wie eine Klasse sich entwickelt, wenn auf einmal das Gehirn neu vertratet wird und die auf einmal austickern. Dann 7., 8. ist so die Hochphase der Pubertät und wo sie dann erst im Kokon halt verschwinden und dann strugglen sie damit halt als erwachsene Leute da wieder rauszukommen und es ist halt ein Struggle und die werden halt einfach hochgradig. Es ist halt einfach anstrengend, teilweise nervig. 9., 10. auch teilweise noch, aber irgendwann kommen sie auf der anderen Seite raus und dann merkst du, du hast auf einmal einen jungen Erwachsenen vor dir stehen. Ja? Und dann teilweise noch mal ein paar Jahre später sind sie dann raus aus der Schule und du siehst sie wieder und denkst halt, dieser Typ, der damals der absolute Vollhonk war in Klasse 7 und dir die ganze Zeit auf den Nerv gegangen ist, ist jetzt halt einfach eine stabile Persönlichkeit. Ja, also das... Wenn man das ein paar Jahre dann gesehen hat, ist gut, weil man halt einfach auch weiß, du hast jemanden jetzt vor dir, Klasse 9, und manchmal ist es halt einfach, ich meine, ich mache den Job jetzt, ich bin an der Schule seit 15, 16 Jahren oder so, und dann teilweise siehst du halt jemanden in der 9. Klasse und der hat halt gerade sein Pubertätsding am Laufen und so und stresst sich und dich und andere. Und du denkst dann halt, ey Junge, okay, ich verstehe, was du gerade durchmachst. Ich weiß, warum dir das wichtig ist und was gerade Priorität hat bei dir. Aber ich habe das jetzt schon zum 10. Mal gesehen. Weißt du, andere Gesichter, aber alle dieselbe Geschichte, die sie durchmachen. Naja, das ist dann schon teilweise ein bisschen ermüdend. Also, aber auf der anderen Seite ist es halt ganz gut, die Perspektive zu haben. Die sind halt nicht das fertige Produkt. Wenn ich da jetzt jemand vor mir sehe, Klasse 8, der ist halt einfach nicht das fertige Produkt. Er ist unreif, er ist unfertig, er ist dabei, vom Kind zum Erwachsenen zu werden, er ist sich dabei zu verpuppen. Und dann muss man halt auch einfach sagen, ich werde gut bezahlt dafür, das auszuhalten, okay? Aber ist echt so. Wie gesagt, es hilft halt, ein paar Mal gesehen zu haben, wenn du denen einfach mal ein bisschen Zeit gibst, ein paar Jährchen wartest und sie dann vielleicht auch irgendwann ein paar Jahre nicht siehst, dann... Wenn sie zu was Coolen geworden sein, ist schon gut. Okay? So diese Perspektive hilft. Aber jetzt auch jetzt hier so in Gemeinde jetzt besonders, hilft diese Perspektive auch. Also jetzt auch im Umgang mit Leuten, die nicht Christen sind, hilft es auch halt einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie die sich entwickeln. Manche sind jetzt dem Glauben gegenüber beispielsweise total anti eingestellt, aber du weißt gar nicht, was passieren wird. Es lässt sich überhaupt gar nicht vorhersagen, wer von denen wirklich Jesus ablehnen wird, wer ihn annehmen wird. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, Jesus sieht dahinter die Kulisse, du weißt es nicht. Da einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß, ist schon ganz gut. So, bei jetzt auch in Gemeinde, da finde ich, also da merke ich jetzt, was ich jetzt eben vorgelesen habe, dass Gott mich da schon noch verändert jetzt über die Jahre, dass ich halt schon noch, so, dass das auf alle Fälle wächst, dieses in der Lage sein, auch andere Leute geistlich zu beurteilen. Das ist eine gute Sache. Und ich denke, da sollten wir alle drin wachsen. Ich meine, wenn man jetzt, ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre in der Gemeinde und da stellst du halt auch fest, dass Leute halt teilweise total anders ticken als du. Teilweise haben die ihre Macken, du hast deine Macken, teilweise sind die einfach anders als du. Teilweise sind die auch mal komisch, teilweise bist du komisch. Teilweise siehst du hinter den Kulissen halt, stellst du fest, die strugglen mit total ein paar Sachen. Die haben ihre Herausforderungen, ihre Anfechtungen und so. Die haben auch ihre Schwächen einfach, Sachen, die sie nicht gut hinbekommen. Aber da ist es ganz gut, Leute nicht nur so zu beurteilen. Das ist nämlich nur eine sehr eindimensionale Sicht, ehrlich gesagt. Also ich stelle schon fest, wenn ich jetzt Leute ansehe aus der Gemeinde, ich bin schon auch in der Lage, das Geistliche wahrzunehmen. Weil jeder von den Persönlichkeiten jetzt hier stellt auch in der geistlichen Welt schon was dar. Das sind keine Niemande. Also jetzt, wenn du tatsächlich mal in der Lage wärst, das hier auszublenden und in der geistlichen Realität das zu betrachten, würdest du feststellen, das sind schon, deren Namen sind bekannt im Himmel, die sind wer? Das ist nicht irgendwie Nobody in Reihe 4, 5 oder so, das sind schon Leute, die was darstellen, geistlich gesehen jetzt, wenn du in der Lage bist, das zu ergreifen. Und man kann ja auch voneinander ziehen, genauso wie man von Pastoren ziehen kann, kann man auch von Geschwistern ziehen. Also am Anfang von Römerbrief sagt Paulus, der kommt dann, sagt dann zu den Römern, sagt halt, ich komme auch zu euch, um euch halt zu ermutigen und zu stärken und dass wir gegenseitig durch unseren Glauben uns aufbauen. So der gegenseitige Glaube baut einen auf. Man kann von anderen Christen mega was ziehen. Das muss nicht immer der Pastor oder der Apostel sein oder der Prophet, der zwei Level über dir steht geistig. Es kann auch jemand sein, der völlig hier auf dieser Ebene mit dir ist. Oder manchmal auch jemand, der noch nicht so weit ist wie du. Du kannst auch von denen geistlich was ziehen. Aber halt nur, wenn du empfänglich dafür bist. Wenn du halt nur Leute beurteilst mit dem, hey, du gehst mir auf die Nerven, ich finde dich komisch. Oder ich weiß doch ganz genau, woran du gerade hängst und was du für Probleme hast. Wenn du Leute nur so betrachtest, wirst du geistig da relativ wenig empfangen können. Ist einfach so. Aber wenn du in der Lage bist, halt zu sehen, boah, das ist schon trotz alledem, oder es ist ein Mann Gottes, es ist eine Frau Gottes, dann bist du auch in der Lage zu ziehen. Und das ist auch eine coole Sache, weil ich finde das persönlich eine mega Bereicherung, wenn du halt von Leuten ziehen kannst. Es sind halt nicht nur die Pastoren, die was zu geben haben, sondern jeder in unseren Reihen hier hat was zu geben. Nicht nur die Leute, die exponiert hier mit dem Mikro mal stehen, sondern auch die in den Reihen sitzen. Aber dann fang halt mal an zu ziehen. Fang halt mal an, die Leute auch geistig zu beurteilen. Lass mal Leute für dich beten und empfang's auch einfach wie von einem Mann Gottes, von einer Frau Gottes. Und dann empfängst du tatsächlich auch was. Das kann ich nur empfehlen. Ist eine super Sache. Ja? Wollen wir das so machen? Ich gedenke, das auch so zu machen. Ja. Gut. Damit verwoben ist so der dritte Punkt, sich selbst gemäß dem Geist zu sehen und nicht gemäß dem Fleisch. Das ist aber, wie gesagt, ich würde sagen, das ist so ein bisschen gemixt, diese zwei Punkte. Ja, auch sich selber sollte man gemäß dem Geist beurteilen, nicht nur gemäß dem Fleisch. So die letzten Jahre ist es mir fast nicht möglich, eine Predigt zu halten, ohne immer wieder auf Epheser 2, Vers 8 bis 10 oder so zurückzukommen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich nur einmal im Jahr oder so predige. Von daher erinnert sich eh keiner mehr, dass ich das letztes und vorletztes Jahr auch schon gesagt habe. Aber ich sag's nochmal. Epheser 2, 8, da steht... Ihr seid aus Gnade errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ja, da bin ich schon verschiedentlich drauf eingegangen, aber jedenfalls steht da in der Mitte, wir sind seine Schöpfung, wir sind Gottes Schöpfung. Und das griechische Wort, was da steht, ist wohl, so habe ich mir sagen lassen, das Wort poema, davon leitet sich das englische Wort poem beispielsweise ab, Gedicht. Aber es heißt jetzt nicht eins zu eins Gedicht, aber es heißt halt eine Schöpfung, was gemacht wurde von einem Kunsthandwerker, einem Handwerker, einem Künstler oder so, okay? Ich weiß, dass Könige und Priester dazu mal einen Song gemacht haben, wo sie das irgendwie als Meisterwerk oder so dann ausinterpretiert haben. Irgendwas um den Dreh. Aber jedenfalls, das bedeutet das. Wir sind Gottes Schöpfung in dem Sinn, dass er da was gemacht hat. Okay? Wie wenn jetzt ein Künstler oder ein Kunsthandwerker was gemacht hat und dann am Ende die Leute sich das anschauen und das bestaunen und sagen, boah, du hast echt was drauf, das hast du richtig gut hinbekommen. Stark. Ja? So, in dieser Weise sind wir Gottes Schöpfung. Wir sind Gottes Machwerk, Meisterwerk. Diese Perspektive haben wir nicht immer, aber wir sollten sie haben. Es wäre günstig, wenn wir sie uns zu eigen machen. Wir sind Gottes Meisterwerk. Wir haben ja meine Wahrnehmung nicht immer diese Perspektive auf uns selber. Wir schauen halt doch zu oft fleischlich auf uns Und du denkst ja manchmal halt nicht an dich selber als Gottes Meisterwerk. Aber die Bibel sagt, du bist eine Schöpfung Gottes. Amen. Und das ist doch eine gute Sache, oder? Das ist eine gute Sache. Hör mal, du bist Hammer. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber du bist schon genial. Aber nicht, weil du so genial bist und das fabriziert hast. Gott hat dich genial gemacht. Ich meine, du hast ja keinerlei Verantwortung dafür, weil du überhaupt gar nicht in der Lage warst, es zu machen. Meine Frau ist halt nicht verantwortlich dafür, dass es so überirdisch gut aussieht. Es ist halt einfach, ich kann es natürlich genießen dann, ich komme in den Genuss davon und ich bewundere meine Frau, aber sie hat es ja nicht selber gemacht, sie hat sich ja nicht selber geschaffen, wisst ihr? Von daher kann sie das natürlich, hoffe ich, zu schätzen wissen und ich weiß es zu schätzen, aber sie kann sich ja nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das habe ich mega hinbekommen, weil sie, du kannst ja nichts dafür. Dass ich jetzt so aussehe, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, dafür kann ich überhaupt nichts beitragen, gar nichts. Ich meine, ich bin dann angehalten, mich gut in Schuss zu halten und zu pflegen. Das ist auch dein Job und euer Job. Aber dass du aussiehst, wie du aussiehst, dafür hast du exakt 0% nichts dazu beigetragen, gar nichts. Und so ist es halt mit der neuen Schöpfung genauso, dass du jetzt in Christus wer bist, dass du ein Mann Gottes bist, dass du eine Frau Gottes bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du in der geistlichen Welt wer bist. Das ist eine super Sache, aber du kannst dir niemals auf die eigene Schulter klopfen. Es wird nicht funktionieren. Die Bibel sagt da ja, damit niemand sich rühme. Vor Gott wirst du dich nie groß rühmen können, wirst nie ankommen können und sagen, boah, das habe ich aber Hammer gemacht. Das, was Gutes in deinem Leben hat Gott gemacht. Und es ist eine gute Sache. Man muss auf der einen Seite, weißt du, du ehrst ja auch jetzt einen Künstler nicht, wenn du halt hingehst und dem sein Kunstwerk kritisierst, fühlt er sich ja nicht gesegnet, oder? Wenn du sagst, boah, das sieht aber total... Okay, ich will mir Fäkalsprache abgewöhnen. Auf der anderen Seite, manchmal kann es ein Stilmittel sein. Aber jetzt jedenfalls, wenn du jetzt hingehst und zu einem Künstler sagst, ey, das sieht total scheiße aus, was du da gemacht hast. Wie gesegnet fühlt sich der Künstler? 0%. So, wenn du jetzt rumrennst die ganze Zeit und in den Spiegel jetzt geistig gesehen guckst oder auf dich guckst und da denkst, ey, boah, ich bin so ein Haufen. Weißt du, wenn du nur so auf dich guckst, nur auf deine Mängel, auf das, was du nicht hinbekommst und sagst, wie mies doch alles ist, wie sehr gibst du Gott damit die Ehre? Nicht. Das ist kein Respekt gegenüber Gott, dem Schöpfer. Also das muss man, ich denke, die Ehrfurchtsperspektive ist an der Stelle auch notwendig. Aber hör mal, du gibst Gott die Ehre, wenn du einfach anerkennend feststellst, boah, das hast du gut hinbekommen. Ohne jetzt mich selber zu loben, Gott, du hast mich sehr gut hinbekommen. Ist schon gut so, dass ich bin, wie ich bin. Oder ist es gut so, dass du bist, wie du bist? Gut. Schön, wenn du es begriffen hast und ich auch. Ja, die zweite Bibelstelle, um die ich dann auch nie rauskomme, ist Kolosser 2,6. Da steht, wie ihr Christus Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm etc. Genauso wie du Jesus angenommen hast, so musst du auch in ihm leben. Wenn ich jetzt, also das ist auch eine Predigt für sich wert, aber auf alle Fälle, ich kann jetzt für mich sagen, ich habe jetzt nicht den Background, dass ich in Gemeinde groß geworden bin, meine Eltern mich immer hingeschleift haben in die Gemeinde, nicht gezwungenermaßen, aber es war, wo es vorgegeben war, dass ich in Gottesdienst gehe. Ich habe mich mit 20 bekehrt, ohne einen Background jetzt zu haben vom Christsein. Und für mich war das halt einfach so dieser Moment halt einfach in meinem Leben, wo ich an mein Ende gekommen bin meiner Möglichkeiten, wo es einfach klar war, in dieser Richtung ist es nicht mehr wert, auch nur einen Schritt weiter zu machen und Gott, ich habe keine Alternative mehr, rette du mich hier raus, rette mich. Ja, also das weiß ich jetzt noch von meiner Bekehrung so. Ich war halt einfach an diesem Punkt, wo ich an mein eigenes Ende gekommen war und im Grunde versagt hatte mit meinem Leben. So, das war der Punkt, ich meine mit 20 halt jetzt. Und da sagt die Schrift aber auch, das musst du dir ein Stück weit auch bewahren. Ja, diese Perspektive. Dieses Gott ohne dich geht überhaupt gar nichts. Das brauchst du. Das brauchst du definitiv. Jesus beschreibt sich als den Weinstock und wir die Reben. Und dann steht halt auch, so eine Weinstockrebe, die bringt viel Frucht, wenn sie an den Weinstock angeschlossen ist. Aber dann steht halt auch, wenn du sie wegnimmst, dann passiert damit nichts, außer dass sie verdorrt und dann kannst du sie höchstens noch verbrennen. Es taugt nicht mal was, um ein Haus draus zu bauen, weil es so ein verknorkstes Holz ist. Du kannst nur noch verbrennen, es nutzt gar nichts. Das musst du ein Stück weit kultivieren, weil das ist so. Das ist, sorry, dir das sagen zu müssen, auch in 20 Jahren Christsein ganz genau exakt so. ohne Jesus geht überhaupt nichts. Das muss man sich definitiv bewahren. Nur weil du jetzt irgendwie gewachsen bist und sich Sachen wieder ausgerichtet haben und gerade geworden sind in deinem Leben, diese Perspektive brauchst du auch nach 30 Jahren Christsein noch. Ist wichtig, ist definitiv wichtig. Als ich gläubig geworden bin und zu Christus gekommen bin, da war es sehr bewusst mir, es ist nicht meine Performance, die mich dahin gebracht hat. So habe ich mich definitiv bekehrt. Ich wusste, dass ich vor Gott einfach bankrott dastehe und einfach völlig nackt auf seine Gnade angewiesen bin. Gott, rette mich oder ich bin verloren, rette mich. Und diese Perspektive musst du dir ein Stück weit kultivieren und bewahren. Weil genauso wie es bei deiner Bekehrung nicht um deine Performance ging, ist es auch in deinem täglichen Christsein ganz genauso. Okay? Auch da brauchst du diese Perspektive, Gott, du musst es machen durch deine Gnade oder es wird nicht passieren. Ja. Paulus sagt im Philipperbrief beispielsweise auch jetzt geistlich betrachten und fleischlich betrachten. Da meint er halt auch, im Philipper 3 oder so ist das, was weiß ich, 2 oder 3. Da meint er, so dem Fleisch nach hätte ich ja auch was vorzuweisen. Ich bin Jude von Juden, habe all das und das und das. Aber er meint dann, aber um Christus willen achte ich das alles für Dreck. Um ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden, die Kraft seiner Auferstehung etc. Und am Ende sagt er dann, ich habe es zwar noch nicht völlig ergriffen, aber eine Sache mache ich, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach vorne, dass ich das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Und er meint dann, alle, die gereift sind, Jesus sollen so gesinnt sein. Ist wichtig, nicht auf das, was hinter dir ist, zu gucken. Nicht auf deine Baustellen, auf das, was du noch nicht hinbekommen hast. Du musst nach vorne gucken. Als Christ ist die einzige Rettung, die liegt vor dir. Wenn du die ganze Zeit kreist um das, was nicht läuft, wirst dich halt auch im Kreis drehen, wirst nicht vorwärts kommen. Die einzige Lösung ist nach vorne. Nur nach hinten zu schauen, macht keinen Sinn. So, dann der letzte große Block. Immer noch bei sich selber dem Geist betrachten, nicht nach dem Fleisch. Auch eine Bibelstelle, die ist jetzt eher ein bisschen eine Nischenbibelstelle, aber da komme ich immer wieder hin zurück. Das ist Jesaja 57, Vers 15. Das lese ich noch. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Also Gott sagt, die Bibel sagt dir, dass Gott an zwei Orten wohnt, einmal in der Höhe und im Heiligtum und dann bei dem der Zerschlagenen und Gebrochenen oder Gedemütigten Herzes ist, Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist. Gut, also Gott wohnt an zwei Orten, am Heiligtum in der Höhe. Du wirst Gott sehr stark begegnen, wenn du dich auf das Heiligtum ausrichtest, in Dankbarkeit, Gebet und Anbetung, da wirst du ihm begegnen. Aber du wirst ihm auch in Zerbrochenheit und Zerschlagenheit begegnen, wenn du halt einfach merkst, boah, ey, sorry. Ich nicht. Es muss durch Gottes Gnade kommen oder es kommt nicht. Das brauchst du halt auch. Von daher, ja, die Schrift sagt, wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus und das müssen wir ergreifen. Das ist letztlich, was wir ergreifen müssen. Aber auf der anderen Seite musst du auch immer wieder an den Ort kommen in deinem Leben, wo du überhaupt in der Lage bist zu empfangen. Und du bist ja nur in der Lage, oft zu empfangen, wenn du halt einfach weißt, ich hab's hart nötig, Gott. Da muss man immer hinkommen. Und meine Erfahrung, wenn es jetzt um diesen ganzen Block geht, sich selber geistlich zu beurteilen und nicht fleischlich, auf der einen Seite, wie in allem, kommt die Offenbarung durch das Wort Gottes, durch Gebet, durch das Wort Gottes, durch die erkannte Wahrheit wirst du freigesetzt. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer wieder an sein eigenes Ende kommen. Und dieser Prozess ist meistens nicht so toll, meine Erfahrung. Jetzt diese ganze Bibelstelle in 2. Korinther 5. Dazu müsste man halt auch jetzt den 2. Korintherbrief mal im Kontext einfach mal komplett durchlesen. Und dann stellst du fest, Paulus schreibt am Anfang, wie sie halt auf einer Missionsreise waren und einfach so hart bedrängt worden sind, so verfolgt worden sind, das steht im ersten Kapitel, dass sie schon ihr inneres Todesurteil hatten. Die dachten, das war's jetzt, wir sterben. Also er sagt dann, wir sind über unser Vermögen hinaus, sind wir bedrängt worden, es ging nichts mehr und wir wussten, wir sterben jetzt. Und dann steht dann, Vers 9, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ja. Es ist halt notwendig, dass du auf Gott glaubst und vertraust, der die Toten auferweckt und nicht auf dich selber. Das kann ich dir halt auch sagen. Dieser Prozess wird auch dein Christsein begleiten. Dir und mir ist nämlich oft gar nicht bewusst, wie sehr wir auf uns selber vertrauen. Das ist nämlich nicht mit deiner Bekehrung leider alles weg. Du vertraust in sehr vielen Bereichen und ich leider sehr viel auf uns selber. Und immer wieder an den Punkt zu kommen, nicht auf uns selbst zu vertrauen und auf Gott zu vertrauen. Auf der einen Seite, es ist die Gemeinschaft mit Christen, es ist der Gottesdienst, es ist die Bibel, es ist das Gebet, aber es ist auch das an sich selber sterben und zerbrechen, auch immer wieder. In dem Kapitel vor dieser Stelle in Vers 5, da redet Paulus auch davon und er sagt halt, wir haben diese überragende Kraft Gottes, haben wir in vergänglichen Gefäßen. Das ist ja das, was wir als Christen immer drinstecken. Wir haben ja definitiv was von Gott bekommen, oder? Also ich könnte das nicht verleugnen. Natürlich, ich bin von Neuem geboren worden, damals mit 20. Es ist was neu geworden. Und ja, Jesus lebt in mir und da ist Kraft da, übernatürliche Kraft, ja. Aber es ist ein zerbrechliches Gefäß und das schleifst du dann halt 30 Jahre mit dir rum, dieses zerbrechliche Gefäß. Das kennt doch auch jeder, oder? Dass du auf der einen Seite, du hast das Übernatürliche, aber du hast das sehr Natürliche. Beides. Die überragende Kraft Gottes ist ein sehr zerbrechliches Gefäß. Und wie gesagt, immer wieder Gott balanciert dich aus. Du wirst halt nie 30 Jahre lang immer nur Unglück und Schmerz und so weiter hintereinander haben. Also Unglück und Schmerz, das ist jetzt, ihr geht vielleicht in eine falsche Richtung jetzt gleich. Ich bring's gleich klar. Aber jedenfalls, du wirst, Gott wird dich nicht immer nur durch Zeiten der Herausforderungen und so weiter bringen, wo du an dir selber zerbrichst. Das wird nicht 30 Jahre am Stück sein. Aber auf der anderen Seite wirst du auch nicht 30 Jahre am Stück nur Sonnenschein haben und nur so Phasen, wo du die richtigen geistlichen Entscheidungen triffst. Gott gebraucht dich und du strahlst und es ist Hammer und die anderen finde ich auch mega. Es ist ein Mix aus beidem. Weißt du, du hast mal Zeiten, wo es mega, mega einfach ist und du bestätigt wirst, boah, ist schon gut, ich bin auf einem guten Weg, danke Jesus. Und dann gibt es die Phasen, wo du an dir selber verzweifelst. Und die mixt Gott ein bisschen. Und da ist jetzt aber die Sache, dass es läuft nicht pauschal bei allen gleich. Wenn man jetzt einfach nur sich die Bibel anschaut und jetzt einfach nur mal Petrus und Paulus sich rauspickt, einfach mal als zwei Beispiele, dann stellt man fest, dass Gott das da unterschiedlich gemacht hat. Petrus hatte ja auch diese Up-and-Down-Phasen. In der einen Situation lobt ihn Jesus und sagt, boah, Hammer, das hat dir Gott offenbart. Stark. Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde gründen und so weiter. Petrus dachte wahrscheinlich, boah, hat rumgeguckt im Kreis der Jünger und dachte, das habe ich aber gerade gut hinbekommen. Jesus hat mich gelobt. Aber dann wisst ihr auch, wie die nächste Situation war. Jesus sagt, dass er nach Jerusalem geht und leiden muss. Und Petrus hat diese Situation dann wieder nicht geistlich beurteilt, sondern fleischlich. Er hat halt auch ein bisschen Schiss vor Leuten und vor Leiden, denke ich mal. Und hat er gesagt, ja, boah, Jesus, das soll dir nur wieder nicht widerfahren. Das wollen wir nicht mit dem Leiden. Und dann meint Jesus zu ihm, weiche von mir, Satan. Also da ist er voll abgestürzt dann. Und dann jetzt in Situationen, wo er auf das Wasser getreten ist, halt, da hat er ja einen mega Sieg im Grunde eingefahren. Dann ist er aber auch wieder gesunken. Dann am Anfang der Apostelgeschichte hat Petrus diese Predigt gehalten, wo sich 3000 Leute bekehrt haben. Ich meine, Petrus ist eine super Säule im Reich Gottes. Starke Säule, aber vorher hat er auch Jesus verleugnet und er war halt ganz unten. Also er ist halt immer wieder an sich selber gescheitert. Was ich auch ganz cool finde, im Galaterbrief beschreibt dann Paulus eine Situation, wo sie irgendwo hingekommen sind und Paulus hat mit den Heiden halt Gemeinschaft gehabt und mit denen gegessen und Petrus ist hingekommen, hatte Schiss vor den Juden und hat sich dann irgendwann hat er dann doch nicht mit den Heiden gegessen. Also in gewisser Weise tröstet mich das zu sehen, dass Petrus auch als der starke Apostel auch nach 40 Jahren gläubig sein oder so, immer noch mal daneben gehauen hat. Also mich tröstet das, euch vielleicht nicht, aber mich schon. Ich finde das ganz gut. Petrus wird ausbalanciert, das ist halt einfach Martha die Mega-Siege eingefahren, aber manchmal ist er auch einfach hart gescheitert und musste ermahnt werden und so weiter und zurechtgebracht werden, vor allen Augen, in aller Öffentlichkeit, sodass Leute auch 2000 Jahre später es noch lesen. Das so als Mix. Wenn man Paulus anschaut, ich meine, Paulus hat schon bei seiner Bekehrung, er hat ja vorher die Gemeinde hart verfolgt und Leute umbringen lassen und so. Und schon als er sich bekehrt hat, er ist ja quasi auf Jesus aufgetroffen, wie so ein Zug gegen eine Wand halt einfach prallt. Aber Jesus hat ihn direkt am Anfang klipp und klar gesagt, du wirst sehr leiden müssen. Und das, also um meines Namens willen. Und das hat sich durch Paulus Leben durchgezogen. Paulus hat überragende Wunderzeichen erlebt. Er hat halt gesehen, wie sich die komplette bekannte Welt im Grunde durch seinen Dienst ja auch verändert hat. Und nach den Evangelien sind wahrscheinlich jetzt irgendwie 2/3 der Offenbarung hier oder so, was niedergeschrieben ist, ist ja auch von Paulus. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch gelitten wie ein Tier. Am Ende von dem 2. Korintherbrief zählt er einen Aufhalt und er meint halt, also die Challenge ihn halt ein bisschen, der ist ein bisschen gechallenged worden, weil da andere Christen in die Gemeinde gekommen sind, die halt ja super Apostel waren. Und er zählt dann halt mal auf, ey, ich habe auch was aufzuzählen. Ich bin 4-mal, habe ich diese 39 Schläge bekommen, ich bin gesteinigt worden, ich habe Schiffbruch erlitten, ich habe da gebetet und da gefastet und da nicht pennen können, da war es kalt. Also Paulus hat halt zusätzlich zu den überragenden geistlichen Offenbarungen, hat er halt auch teilweise gelitten wie ein Tier. Und er hat dann ja sogar gebetet. Ich meine, wie gesagt, Jesus hat es ihm am Anfang seiner Bekehrung schon vorhergesagt. Es ist genauso gekommen. Und er hat ja dann gebetet, dass Gott ihm das doch wegnimmt. Und Jesus' Antwort war dann, nee, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er kommt dann zum Schluss, ich will mich in meinen Schwachheiten rühmen. So, jetzt muss ich das sehr knapp, effektiv und kompetent zusammenbinden, weil meine Predigtzeit sich sehr stark dem Ende zuneigt, aber das bekommen wir hin. Also ja, jedenfalls Punkt 3 ist es, sich selber geistlich zu beurteilen, nicht fleischlich. Auf der einen Seite heißt das einfach zu erkennen, du bist Gottes Meisterwerk. In den Spiegel zu schauen und sagen, wie kacke du bist, wie uncool du bist, das ehrt Gott nicht. Du musst dich schon hinstellen und sagen, bei allem Respekt, Gott hat mich sehr gut gemacht. Das musst du schon machen, weil damit gibst du Gott die Ehre. Um auf den Herrn zu vertrauen, brauchst du halt aber auch immer wieder die Lektion, nicht auf dich selber zu vertrauen. Und das sind oft die weniger angenehmen und schönen Phasen. Aber sie haben eine gute Frucht, von daher sollten wir sie auch nicht ablehnen. Okay, nochmal der Reihe nach. Die Bibel redet nicht davon, dass du Gott durch deine mega Anstrengung wohlgefällig werden sollst, sondern du sollst deinen Erretter annehmen. Du sollst Jesus Christus als deinen Erretter annehmen und genauso wie du ihn angenommen hast, musst du auch deinen Lifestyle führen. Genauso lebst du auch. Genauso zu sagen, ohne dich Jesus geht gar nichts, ich brauche deine Gnade Tag für Tag. Es ist wichtig, dass du Jesus nicht fleischlich betrachtest, sondern geistlich, dass du anerkennst, dass er der lebendige Sohn des lebendigen Gottes ist. Dass er mal kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Das ist essentiell notwendig für deine Zeit und für deine Ewigkeit. Es ist wichtig, dass du gerade deine Glaubensgeschwister auch im Geist betrachtest und nicht nur im Fleisch. Wenn du nur kritisch guckst, nur die Mängel, nur die Schwächen siehst, wirst du halt auch nichts ziehen können. Wenn du aber in der Lage bist, geistlich zu betrachten, das ist schon ein Mann Gottes, das ist schon eine Frau Gottes und ich ziehe jetzt mal von denen, dann wirst du gesegneter sein. Und das Dritte ist es, auch dich selber solltest du geistlich beurteilen und nicht fleischlich. Nur auf deine Mängel, dein Versagen, deine Schwächen zu gucken, ist nicht zielführend. Bedenke, dass du genauso auch warst, als du dich bekehrt hast, ein kompletter Versager. Mehr Versagen kannst du halt nicht mehr. Du kannst nicht, also an einen tieferen Punkt kannst du nicht kommen. Du musst zu Jesus immer wieder als deinem Erretter kommen und anerkennen, er hat dich super gemacht, du bist eine neue Schöpfung, du hast einen geistlichen Schatz in dir, der stark ist. So ist es. Gut, und sollte dich das jetzt angesprochen haben und du es für dich sagen, ja, das klingt alles sehr gut und das spricht mich an und wenn, ehrlich gesagt, wenn das wirklich wahr ist und es diesen Jesus gibt, dann bin ich da interessiert dran. Wenn dich das gerade betrifft, dann steh doch mal auf und alle anderen können Support sein, indem sie mit aufstehen. So, ich werde ein kleines Gebet vorformulieren. Das wird jetzt dann später nicht so weiterlaufen. Gebet kann nicht nur so eine rituelle Sache sein, wo du irgendwelche Formeln nachplapperst. Das wird jetzt nicht dein Christsein sein. Gebet ist schon, du redest zu Gott, was auf deinem Herzen ist. Du sagst einfach Gott frei, Schnauze, was in deinem Herzen ist, das sagst du ihm. So sollte Gebet ablaufen. Aber falls du noch nicht weißt, weil du noch nie gebetet hast, bet doch einfach mal mit. Und wenn du das von Herzen meinst, dann wird sich definitiv auch was verändern. Finde es heraus. Also wenn du einen Schritt näher auf Jesus zugehen möchtest, dann bete doch einfach mal mit. Herr Jesus, ich erkenne an, dass du Gott bist. und dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Rette mich. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir folgen und du sollst mein Herr sein. Danke. Amen. Super. Ich danke euch herzlich. Schönen Sonntag euch.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Trümper.